Jedes Mal, wenn dieser nach endlosem Überlegen sich entschloss, mit seiner schweren Hand eine Figur vorwärts zu rücken, lächelte unser Freund nur wie jemand, der etwas lang Erwartetes eintreffen sieht, und ripostierte bereits. Er musste mit seinem rapid arbeitenden Verstand im Kopf alle Möglichkeiten des Gegners vorausberechnet haben. Je länger darum Centovits Entschließung sich verzögerte, umso mehr wuchs seine Ungeduld, und um seine Lippen presste sich während des Wartens ein ärgerlicher und fast feindseliger Zug. Aber Centovits ließ sich keineswegs drängen. Er überlegte stur und stumm und pausierte immer länger, je mehr sich das Feld von Figuren entblößte. Beim 42. Zuge, nach geschlagenen 2¾ Stunden, saßen wir schon alle ermüdet und beinahe teilnahmslos um den Turniertisch. Einer der Schiffsoffiziere hatte sich bereits entfernt, ein anderer ein Buch zur Lektüre genommen und blickte nur bei jeder Veränderung für einen Augenblick auf. Aber da geschah plötzlich bei einem Zuge Centovits das Unerwartete. Sobald Dr. B. merkte, dass Centovits den Springer fasste, um ihn vorzuziehen, duckte er sich zusammen wie eine Katze vor dem Ansprung. Sein ganzer Körper begann zu zittern, und kaum Centovits den Springerzug getan, schob er scharf die Dame vor, sagte laut triumphierend: »So, erledigt!« lehnte sich zurück, kreuzte die Arme über der Brust und sah mit herausforderndem Blick auf Centovits. Ein heißes Licht glomm plötzlich in seiner Pupille. Unwillkürlich beugten wir uns über das Brett, um den so triumphierend angekündigten Zug zu verstehen. Auf den ersten Blick war keine direkte Bedrohung sichtbar. Die Äußerung unseres Freundes musste sich also auf eine Entwicklung beziehen, die wir kurzdenkende Dilettanten noch nicht errechnen. 48 von www.stefanzweig.de. Die Schachnovelle konnten. Centovits Herausfordernden war der einzige Ankündigung unter nicht uns, gerührt, der sich bei jener hatte. Er saß so unerschütterlich, als ob er das beleidigende Erledigt völlig überhört hätte. Nichts geschah. Man hörte, da wir alle unwillkürlich den Atem anhielten, mit einem Mal das Ticken der Uhr, die man zur Feststellung der Zugzeit auf den Tisch gelegt hatte. Es wurden 3 Minuten, 7 Minuten, 8 Minuten. Centovits rührte sich nicht, aber mir war, als ob sich von einer inneren Anstrengung seine dicken Nüstern noch breiter dehnten. Unserem Freunde schien dieses stumme Warten ebenso unerträglich wie uns selbst. Mit einem Ruck stand er plötzlich auf und begann im Rauchzimmer auf und ab zu gehen, erst langsam, dann schneller und immer schneller. Alle blickten wir ihm etwas verwundert zu, aber keiner beunruhigte als ich, denn mir fiel auf, dass seine Schritte trotz aller Heftigkeit dieses Auf und Ab immer nur die gleiche Spanne Raum ausmaßen. Es war, als ob er jedes Mal mitten im leeren Zimmer an eine unsichtbare Schranke stieße, die ihn nötigte, umzukehren. Und schaudernd erkannte ich, es reproduzierte unbewusst dieses Auf und Ab, das Ausmaß seiner einstigen Zelle. Genau so musste er in den Monaten des Eingesperrtseins auf und ab gerannt sein, wie ein eingesperrtes Tier im Käfig. Genau so die Hände verkrampft und die Schultern eingeduckt. So und nur so musste er dort 1000-mal auf und niedergelaufen sein, die roten Lichter des Wahnsinns im starren und doch fiebernden Blick. Aber noch schien sein Denkvermögen völlig intakt, denn von Zeit zu Zeit wandte er sich ungeduldig dem Tisch zu, ob Centovits sich inzwischen schon entschieden hätte. Aber es wurden 9, es wurden 10 Minuten. Dann endlich geschah, was niemand von uns erwartet hatte. Centovits hob langsam seine schwere Hand, die bisher unbeweglich auf dem Tisch gelegen. Gespannt blickten wir alle auf seine Entscheidung. Aber Centovits tat keinen Zug, sondern sein gewendeter Handrücken schob mit einem entschiedenen Ruck alle Figuren langsam vom Brett. Erst im nächsten Augenblick verstanden wir, Centovits hatte die Partie aufgegeben.